Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen beim blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse und auch an den Bildschirmen selbstverständlich. Ich freue mich nun, Kulturkorrespondent und Autor Paul Ingendey neben mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Danke, Frau Brunner. Danke sehr. Danke.
Ihr neues Buch trägt den Titel Königspark. Es geht um die Casa de Campo, dem größten Stadtpark in Madrid. Es ist, glaube ich, auch einer der größten Stadtparks in Europa, wie Sie schreiben. Es ist ein Ort, wo sich die Madrilenen vergnügen, wo sie ihren Sport treiben, wo sie flanieren, sich erholen mit ihren Familien. Aber es ist eben auch ein Ort des Straßenstrichs. Und zwar des tiefsten Niveaus, auch finanziell, ein trauriger Ort auch. Sie haben 18 Jahre in Spanien gearbeitet. Sie kennen auch diesen Park. Können Sie sich an diesen Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal wahrgenommen haben, wie nah diese Gegensätze sind?
Ja, das ist eigentlich ein sehr, wenn man so will, ein kleiner, banaler Zufall gewesen. Spanien war bis vor einigen Jahren ein Ort, wo Sie abends vor 9:30 kein Abendessen bekamen. In keinem Restaurant. Die Spanier essen sehr spät und wir hatten kleine Kinder. Und wir wollten mal mit Freunden draußen essen. Und der einzige Ort, wo das schön war, war ein kleiner See in diesem Park, wo man ab 7 Uhr abends wunderbare Rinderscheiben bekam. Ja, ich werde mich darüber nicht auslassen, aber der Kontrast beginnt dort. Wir essen und 20 Meter weiter sehe ich die Frauen aufgereiht. Zum Teil unendlich jung, schön. Und es war, wenn man so will, die Schauseite eines sehr dreckigen, schäbigen Geschäfts. Und da ich damit keinerlei Berührung in meinem Leben gehabt hatte, noch nicht mal einen Strich gesehen hatte, habe ich solche Augen gemacht und habe dann erstmal als Journalist versagt, weil ich mit dem Mikrofon, mit dem Bandgerät dort hin wollte und die Frauen nicht geredet haben. Sie haben mich weggejagt, haben mich verlacht und ich hatte so wie so einen Stachel im Leib. Ich wollte was wissen. Ich fand das empörend, sozialreformerisch, ja, ein Reporter geht raus. Das Thema hat mich verfolgt, bis ich dann Jahre später einen Spanier kennenlernte, der ein Freund wurde, einen Drogenabhängigen, der mich wirklich in das Rotlichtmilieu und die Drogenszene...
Das war dieser Ernesto Rey.
Ernesto, dem ich auch danke in meinem Buch. Der hat mich in Welten geführt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt, in der Praxis nicht gibt. Und der hat mir eine andere Seite der Welt gezeigt, wenn man so will, die Welt der Nacht. El mundo de la noche, wie die Spanier sehr euphemistisch sagen. Und das ist für jeden Romanautor der Beginn einer Faszination, eines Ekels, eines Ansporns zu schreiben.
Aber hat es Sie bei dieser Erstbegegnung oder bei diesem Ersterkennen auch irritiert, dass Sie quasi fast naiv reagiert haben, dass es sowas da gibt, also dass diese Überraschung da war?
Ja, ich bin schon realistisch genug, ich war erfahren genug, um zu wissen, ich war Kulturkorrespondent für die feine Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und deren Angestellte treiben sich nach meiner Kenntnis im Allgemeinen nicht in Bordellen und in Drogenhöllen rum. Und deswegen war das für mich nicht nur ungewohnt. Ich habe es bis später nicht geschafft, einen echten Zuhälter kennenzulernen, weil ich zu feige war. Ich wollte an diese Leute nicht ran. Ich hätte auch nicht gewusst, wie. Ich habe ja keine Mafia-Verbindungen. Also habe ich einen Zuhälter in meinem Roman erfinden müssen, habe aber dann einen Riesenspaß entwickelt und habe begriffen, wahrscheinlich sind das normale Menschen. Fast wie Sie und ich.
Fast. Zu dieser Figur kommen wir noch und zu ihrer Normalität oder eben auch nicht. Sie ist ein bisschen Control-Freak, würde ich auch sagen. Aber wir kommen später darauf. Diese Parallelwelten, erstmal auf diesem Silbertablett quasi an diesem idyllischen See, ja, der auch im Buch eine zentrale Rolle spielt, serviert zu bekommen, neben dem späten spanischen Essen. Das ist ein wichtiges Thema in diesem Buch, dieses Nicht-Erkennen, Nicht-Sehen, Nicht-Wahrnehmen, aber auch das bewusste Wegsehen. Ich denke, das gibt es in jeder Gesellschaft. Ja. Gibt es daran dennoch etwas, was typisch ist für Spanien?
Ja, man muss als Korrespondent, wenn man 18 Jahre in einem Land lebt, dann muss man sich klar sein, dass man die Fremdheit nicht übertreibt. Menschen sind überall ähnlich, aber sie leben unter besonderen landestypischen Bedingungen. Das war dort auch so. Zum Beispiel, die spanische Gesellschaft ist mehr Klassengesellschaft als unsere. Die spanische Gesellschaft hat Hierarchien bewahrt, die wir nicht mehr haben, aus guten Gründen. Und ebenso ist die Macho-Gesellschaft stärker als hier. Was man dort skandalös oder hier skandalös finden würde, geht da als normales Verhalten durch. Das sah ich. Ich sah, dass gerade in Lateinamerika viele tausend junge Frauen nach Spanien geschickt hat, aus dem sozialen Elend ihrer Heimatländer dort in ein neues soziales Elend, weil die Sprache dieselbe war. Da haben Sie schon mal soziologisch eine Argentinierin, ein Brasilianer, ja, ist nicht dieselbe Sprache, aber nah dran, aus Uruguay, aus Paraguay, aus Mexiko. Es ist ein eigener Kosmos und das muss ich natürlich lernen. Zur selben Zeit muss ich darauf bestehen, jeder Romanautor schreibt hoffentlich keine Sozialreportage, sondern er schreibt über lebende, fühlende Figuren. Und er oder sie muss diese Figuren agieren lassen. Ich frage nach Scham, nach Geheimnis. Wir alle haben Geheimnisse. Und ich wollte sie an einem Ort zusammenbringen, wo es wirklich um was geht. Und auch manche sogenannte normale Menschen haben Geheimnisse oder verdrängen oder verschweigen sich ihre eigene Identität, wie ich eine Figur auch habe in meinem Buch. Das Thema Sex ist, wenn man es mal menschlich nimmt, nicht priesterlich, nicht ärztlich, nicht psychoanalytisch, sondern als Autor, ist ein Riesenthema. Und ich habe mich da reingeworfen und es hat mich absolut besessen, das Thema. Und jetzt bin ich wieder draußen und ich bin unschuldig wie ein Lamm, so wie Sie mich jetzt vor...
Aber jeder hat ja so seine Geheimnisse.
Absolut.
Zu diesen anderen Umständen in Spanien, die Sie erwähnen, also jedes Land hat seine eigenen Umstände, gehört auch, dass zum Beispiel in den Zeitungen diese Annoncen eine totale Normalität haben oder hatten.
Ja.
Also quasi in El País dann auch hinten noch der ganze Katalog mit drin ist.
Also diese größte Zeitung Spaniens hat inzwischen meinen Roman überholt. Bis vor einem Jahr hatte El País und alle anderen guten Zeitungen des Landes, hatten sie seitenweise Anzeigen der Frauen. Wobei mir ein Freund, der das Milieu kennt, gesagt hat, die Frauen, die Anzeigen schalten, sind nicht versklavt, weil sie auf eigene Rechnung arbeiten. Und die Frauen, die versklavt sind, die, von denen ich schreibe, die können keine Anzeigen schalten.
Das können die nicht, aber ich wage auch zu bezweifeln, dass alle da...
Ich bin wirklich kein Experte, ja. Und ich würde nicht in eine Talkshow gehen, aber zu Ihnen komme ich.
Was ein Glück. Aber eben diese Ambivalenz quasi vorne, kann eine Zeitung über das Elend schreiben, wenn sie sich dazu entscheidet, und hinten sind die Annoncen drin. Das
absolut
ist eigentlich verrückt. Oder auch nur sehr ehrlich, man kann es auch umdrehen.
Oder zynisch.
Oder zynisch, natürlich. Ja. Sie haben gesagt, das hat sich jetzt gerade verändert in diesem Jahr. Es haben sich auch andere Dinge verändert. Sie haben um 2000 rum.
Ja, ich habe so um die Jahrtausendwende das recherchiert und ich habe dann, ich muss jetzt wirklich vom Hören sagen, weil ich mich einfach nicht mehr in dieser Gegend bewege. Ich muss das dem Publikum kurz sagen. Es geht um eine Sache, die ich in der Tat gemacht habe mit meinem Freund. Wir sind mit einem Auto in den Park gefahren und haben junge Frauen angesprochen, was ihre Tarife sind. Und ich habe ihnen das Geld gegeben für die Zeit reden. Und das haben die gerne gemacht. Wahrscheinlich haben die mich nach Strich und Faden belogen auch, aber ich musste ein Gefühl für die Menschen bekommen.
Und die manche, bekamen dann kein Problem, dass sie mit einem Journalisten sich drüber
manche
verhalten?
Haben es verweigert,
ja.
Weil sie nicht wussten, dass ich Journalist bin.
Ja.
Ich habe immer nur gesagt, ich bin jemand, der sich interessiert für Geschichten, sehen Sie mich an, ich sehe aus wie ein Seelsorger. Und sie haben es gemacht, einige haben es gemacht, andere hatten Angst. Sie kriegen alles dort. Es ist wirklich ein Kosmos.
Was ganz wichtig ist, ja eben das Thema illegal eingewanderte Frauen, die auf den Strich gezwungen werden dort, die direkt vom Hafen eigentlich nach der Überfahrt ins gelobte Europa gleich abgefangen werden. Denen werden die Pässe weggenommen, sie sind sans papier, also eben halt illegale.
Genau. Sin papeles.
Sin papeles und werden von diesem Zuhälter, jetzt in diesem Fall die erfundene Figur von Ihnen, Rico Vargas, verdingt.
Ja.
Und denen wird ja gesagt, sie arbeiten das ab.
Ja, also das ist tatsächlich eine Fiktion, die, das habe ich dann nachgelesen später und auch mit Polizeireportern mich unterhalten. Diese Fiktion wird immer noch aufrechterhalten. Und manche der Frauen sind so ungebildet und oder ahnungslos, dass sie da reingehen, um ihre Familien zu Hause zu ernähren. Ich habe mit einer Bolivianerin mich unterhalten, das ist ein bettelarmes Land. Was will man denn den Frauen sagen, wenn sie das Geld nach Bolivien schicken wollen? Was kann ich denen denn bieten? Oder irgendeiner, ein Sozialarbeiter? Er kann ihnen nichts bieten. Das heißt, wir akzeptieren in der ersten Welt, dass wir einen Teil der dritten Welt als Lohnsklavinnen dort benutzen. Das ist so. Und ich will sagen, ich habe keine Anklageschrift geschrieben, aber mein Roman bewegt sich zum Teil in dieser Welt, weil das die Welt ist, die wir auch haben. Und wir dürfen da die Augen nicht zumachen.
Und zu dieser Welt, die Sie beschreiben, ist quasi eine Milieustudie im wahrsten Sinne, gehören mehrere Stufen. Also man hat diesen Park, dann gibt es die Prostituierten in der Stadt, in Massagesalons, und dann gibt es noch so quasi die Edelklasse,
die
Escort Girls. Die sind alle bei diesem, ich muss seinen Namen,
Rico
Vargas, angestellt sozusagen. Wissen Sie denn, ob, Sie haben gesagt, Sie haben keinen Zuhälter kennengelernt, aber ob es eine solche Figur gibt, die mehrere Fäden gleich so zusammenbindet?
Also das habe ich gehört, aber ich habe dann auch noch Milieukenntnisse aus Duisburg dazugenommen. Kein Mensch weiß ja, dass Duisburg und Madrid sich da sehr ähnlich sind.
Keiner will es vielleicht wissen, ne?
Ich habe einen guten Freund, der vor vielen, vielen Jahren, 30 Jahren, das Duisburger Milieu sehr genau kannte und der mir zusätzliche Informationen gegeben hat. Und ich habe auch eine Erzählung über den geschrieben und habe sie aber nach Madrid verlegt und ihm einen spanischen Vornamen gegeben. Das läuft prima. Die Menschen sind sich sehr ähnlich. Und ich war als Jugendlicher Dostojewski-Leser. Die Dostojewski-Welt mit ihrem Horror und ihren Abstiegen in die Hölle ähnelt der spanischen, der französischen und der deutschen Welt. Ich schwöre es.
Diese Hölle, die Sie jetzt ansprechen, eben die kommt sehr gut rüber im Roman in diesem Park, weil eben Hygiene, irgendwo im Gebüsch, ganz wenig Geld, ja, unterste Schublade. Und es wird noch verstärkt mit einem Ausflug in Las Barraquillas. Das gibt es so nicht mehr. Das
nee,
war
das,
so eine Drogenhölle à la Platz.
Ja, weil die sich verlagern.
Ja,
das
ja,
ist
ja,
so.
Das wollte ich jetzt noch
das müsste Zürich auch kennen.
Ja.
Die Polizei oder die Ordnungskräfte im Allgemeinen, die Stadt, die Kommunen, versuchen ja Brennpunkte sozialer Art erst dann zu verlagern, wenn die Nachbarn protestieren. Und in der Casa de Campo, in dem Königspark, war das auch so. Das heißt, Fahrradfahrer, Hundehalterinnen, junge Familien fanden die Kondome überall oder sahen da diesen, mit metaphorischen Sinne, diesen Verkehr, der da herrschte. Autos, die fuhren durch ein System. Und die haben irgendwann protestiert, die Polizei kümmert sich drum und verdrängt die. Und später habe ich gelesen, die seien dann in die südlichen Industriebezirke abgedrängt worden, und die ich nicht kenne. Ich hätte wahrscheinlich kein Buch schreiben können über die südlichen Industriebezirke, weil diese Welt so hart ist und so hässlich, dass ich mich da gar nicht reintraue. Aber der Park wurde mir auf dem Tablett geliefert und ich fand, der Park hatte gewartet auf einen Autor. Aber ich erzähle natürlich auch eine Familiengeschichte, weil ich von Familiengeschichten nicht loskomme. Ne?
Bevor wir zur Familiengeschichte und auch zu dieser Hauptfigur Nuria kommen, möchte ich noch mal ganz kurz diesen Rico ansprechen. Sie haben den imaginiert, der kommt aus der Provinz und er will eigentlich vor allem einer Figur gefallen, einem Ermöglicher.
Einem alten Patron, der ihm den Aufstieg ermöglicht, weil er einen nichtsnutzigen andalusischen Jungen ohne Bildung nach Madrid schickt, ihm einen Job gibt. Und von dort beginnt der Aufstieg eines Mannes, der eigentlich nichts hat, der seinem Vater entkommen will, der sich eine Herkunft oder eine Geschichte bauen will. Das ist, wenn man so will, der große Gatsby, aber nur auf vulgär. Und ich habe mich plötzlich einfühlen können in einen jungen Mann, der eine Geschichte will. Weil ich glaube, wir alle suchen eine. Und plötzlich war ich in dem Typ drin und ich stecke wirklich in allen Figuren. Und das ist ja das Schöne beim Schreiben, man darf das. Man wird nicht gefragt nach Ausweisen, und Rico Vargas ist mir eine der nächsten Figuren geworden.
Warum?
Ja, welche dunklen Fantasien ich da ausagiere, das muss jeder bei der Lektüre selber sehen, aber ich habe ihn verstanden.
Ja, man versteht ihn tatsächlich.
Also, ich habe aber auch Nuria, die junge Frau, meine eigentliche Heldin, ist ja eine Frau, die mich unendlich fasziniert, weil sie Ordnung schaffen will, weil sie Gerechtigkeit bringen will, eine Kampfsportlerin. Mein eigener Sohn macht diesen Kampfsport. Plötzlich hatte ich ein Modell vor Augen. Er hat mir Sachen gezeigt. Und ich erkannte, dass es eine junge Frau umtreiben könnte, da mal für Ordnung zu sorgen. Und da mal diese Männer, die sich alles nehmen, was sie wollen, mal aufzumischen.
Also dieser Rico, der will ja alles kontrollieren. Er will sich kontrollieren, die Menschen kontrollieren, das Business kontrollieren. Sein fernes Lebensziel, nämlich diesen Patron irgendwann zu beweisen, was er alles geschafft und geschaffen hat. Er will alles kontrollieren bis zum Schluss. Den Höhepunkt, da werden wir nicht verraten. Dann kommt diese Nuria, eben diese eigentliche Hauptfigur. Und die ist eigentlich auch dazu da, ihm den Strich durch die Rechnung zu machen.
Ja, sie hat nachher wenn ich das kurz sagen darf, es gibt natürlich ein objektives Problem bei dieser Frau. Sie will die Mädchen schützen auf der einen Seite, und so nennt sie es auch. sagt, ich schaue nach den Mädchen.
Also und man muss auch noch sagen, sie hat keine Begründung. Sie ist in diesem Park, macht Sport, sieht das.
Sie ist Fahrradfahrerin.
Und macht es sich zur Aufgabe,
ja.
Vielleicht auch, weil sie ihre Aufgabe sonst noch nicht gefunden hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der Urantrieb, oder?
Sie gibt sich eine Aufgabe.
Gebe mir eine Aufgabe.
Aber sie kommt in einen Konflikt, weil am Ende arbeitet sie natürlich für den Zuhälter und sie stützt sein System, aber sie macht das System besser.
Aber sie entscheidet sich auch, dass sie könnte es ja quasi gratis als Nebenjob machen oder so.
Nein, sie nimmt Geld dafür.
Sie will Geld, sonst hört sie damit auf.
Und sie führt auch Buch für die Frauen. Die Frauen können ihr Geld bei ihr abliefern. Sie schreibt es auf oder sie tippt
es
ins Telefon.
Und gibt es dann weiter.
Und dann verwaltet sie das Geld und liefert das ab. Also sie ist in einem objektiven Gegensatz, aber den haben ja auch viele. Viele Leute sind anständige Menschen in einem unanständigen Job. Ich frage Sie, haben Sie das nicht? Sind Sie nicht anständig in einem unanständigen Job manchmal? Ich meine, wir alle.
Es nickt niemand, aber es
keiner
schauen
meldet
alle
sich, aber
betreten.
Es ist die Wahrheit, Frau Rona. Es ist die Wahrheit des Lebens, dass wir manchmal unanständige Dinge tun müssen, obwohl wir fundamental anständig sein wollen.
Mit diesem Fernziel.
Ich meine, dass die Ideale.
Aber auch ein moralischer, ethischer Ansatz.
Es ist sehr schwierig, in der wirklichen Welt die Moral immer durchzuhalten. Ist nicht einfach.
Indeed. Ich möchte Sie gerne bitten, hier eine Stelle zu lesen.
Eine kleine Stelle,
da geht es um Nuria, diese Hauptfigur.
Also ich würde eine kleine Stelle nur, dass man den Ton mal hört, wie der Erzähler, es ist ein eher Sie-Erzähler, der alle Figuren gleichermaßen sieht. Zuerst hat Nuria nicht verstanden, was die Männer am Vormittag in der Casa de Campo machen. Die meisten Leute denken, sie haben Arbeit und können es sich nicht erlauben, morgens freizunehmen. Trotzdem kommen immer welche am Morgen und am Vormittag lange vor der Mittagspause. Es ist, als hätten sie die ganze Nacht gewartet, bis es hell wird und sie in den Königspark kommen können, um sich ein Mädchen auszusuchen. Nuria sieht den Männern die Ungeduld an. Offenbar kümmert es sie nicht, dass alle Welt sie bei ihrer gierigen Suche beobachten kann. Die Jogger, die Spaziergängerinnen mit ihren Hunden, alle, die morgens in den Königspark kommen und dort wirklich etwas zu tun haben. Es gibt also bei diesen Männern etwas, das keinen Aufschub duldet. Bisher ist sie in zwei ernsthafte Auseinandersetzungen mit Freiern geraten. Der eine Freier hat sich bedrängt gefühlt, weil Nuria ihm gesagt hatte, er solle Irina nicht anschreien. Aber es waren noch nicht mal 10 Minuten, brüllt der junge Mann. Wofür bezahle ich denn? Nuria kann nicht entscheiden, ob der Mann recht hat. Vielleicht hat Irina ja wirklich geschummelt. Selbst 10 Minuten können zu lang sein. Niemand, der die Minuten noch nicht unter diesen Bedingungen kennengelernt hat, weiß, wie lang das Sechstel einer Stunde dauert. Du musst höflich zu ihr sein, sagt Nuria. Sie zeigt auf Irina. Hier sind alle höflich zueinander. Ich gebe dir Höflichkeit, schreit der Mann und kommt drohend näher. Irina steht neben dem Auto und sieht zu. Nuria und der Mann kämpfen mit Fäusten. Der Mann ist gut in Form. Aber seine Fäuste wissen nicht, was sie tun. Er probiert einen rechten Schwinger. Nuria duckt sich, rammt ihre Schulter in seine Hüfte und reißt an seinen Kniekehlen. In der nächsten Sekunde liegt der Mann auf dem Boden. Nuria dreht ihm den Arm auf den Rücken und sagt es ihm noch einmal dicht an seinem Ohr. Hier sind alle höflich zueinander. Danke. Mit Höflichkeit kommen wir auch nicht weiter.
Eben, hier sind alle höflich zueinander, ja. Was natürlich so nicht ist. Eben ihre zwiespältige Rolle. Sie kommt aus einem sehr gläubigen Haus, zumindest der Vater ist extrem gläubig. Die Familie zerbricht auch daran. Die ältere Schwester von Nuria, die zieht früh von dannen. Interessanterweise wird sie auch ein Escort-Girl unter Rico.
Da muss ich ganz kurz was einfügen, weil in den letzten Jahren habe ich in der Zeitung das ständig gelesen, in Madrid ein großer Trend. Universitätsfrauen,
ja, in Zürich
19-Jährige,
auch. Ja.
Und ich lese plötzlich Artikel, die ich vor 15 Jahren nie gelesen habe, ja. Die einfach sich das planen, die ihre eigene App haben und das regeln. Und das ist wiederum eine Welt...
Für den nächsten Roman.
Ja, nee, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich war platt und dachte auf einmal, meine Figur hier, die ist sehr modern. Also die habe ich ja vor 10 Jahren mir ausgedacht und plötzlich sehe ich, dass das überall ist.
Also diese Isa, die legt Isa, sich das auch so zurecht. Ne? Also sie,
ja, ja, sie will
ein Akt der Freiheitserkämpfung.
Das ist ja auch Elternhaus. Wahr. Jetzt, ja. Was soll ich sagen? Es ist wahr, dass Menschen über ihren Körper verfügen wollen, zu Recht. Mhm. Es ist nicht wahr, dass das immer gut ist, dass das immer zu guten Dingen führt, weil wir alle damit umgehen müssen. Und jeder Mensch, der seinen Körper verkauft, wird mit dem Konflikt leben müssen, dass Freundschaften schwierig sind.
Das beschreibt sie auch. Sie ist sehr einsam eigentlich und sie ist aber also eigentlich sowas wie die Geliebte oder die Gefährtin des Zuhälters.
Von Rico, ja.
Ein spannendes Buch, Sie merken es. Diese Rolle des Glaubens, auch Opus Dei wird angesprochen in Spanien nach der Diktatur, in der Diktatur auch. Das ist ein extrem wichtiger Machtfaktor.
Also Franco-Zeit meinen Sie, da kommen ja viele her.
Franco-Zeit und,
ja.
Dann halt eben auch immer noch dieser Glaube und die Moral. Und aber auch die Macht, die Geflechte gewisser Menschen, die
gerade
Macht
in Andalusien, einer alten Gesellschaft, ja. einer traditionellen Gesellschaft, da hat man die Verflechtung von Glauben und Macht, die ist in Spanien 500 Jahre alt. Staatskirche.
Ja. Sie sprechen das relativ früh an bei diesem Patron, aber danach weiß man nicht mehr so recht, ob Sie das vertiefen wollen oder nicht.
Es ist eigentlich nicht mein Hauptthema. Ich spreche weder über Glauben noch über Gesellschaft als Analytiker. Aber ich wäre blind, wenn ich das nicht sehen würde, dass es Menschen gibt in der Gesellschaft, die eben diese Verflechtung von Establishment haben. Und woraus speist sich Macht? Aus Einfluss, aus Geld, aus alten Kumpels. Das ist einfach der Hintergrund des Buches. Und Rico Vargas hat gerade das nicht. Und er muss es sich erkämpfen. Er ist ein Aufsteiger.
Ja, und er merkt auch, wo die gläserne Decke dann ist.
Genau, und er wird auch wieder fallen gelassen, wenn es den Mächtigen nicht mehr gefällt, wenn es gefährlich wird. Und ich meine, dass die Gesellschaft tatsächlich so funktioniert. Alles, was ich gesehen habe, auch als Korrespondent, ich war ja bei unzähligen Essen mit feinen Canapés und mit weiß behandschuhten Kellnern. Ich habe das geliebt, das ist großes Theater. Ich gehe gerne ins Theater und in die Oper. Aber es ist auch immer wieder ätzend. Also man muss das auch sehen. Ja?
Zu diesem ganzen Theater gehört auch der Journalismus. Und der spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. Es gibt diesen jungen Journalisten, der die guten Geschichten, Reportagen schreiben will. Ein deutsch-spanischer Journalist, der ähnlich offenbar wie Sie das irgendwann gesehen hat in diesem Park, nicht glauben konnte, dass das so nebenher läuft und keiner was schreibt, keiner was macht. Er schreibt für eine neue Zeitung, Claro. Und hat einen interessanten Chefredakteur, der auch wiederum mit diesem Park verbunden ist, aus anderen
Gründen. Seine Identität
Gründen.
Nicht seine, kennt.
Genau, er kennt sie, aber er kann sie nicht leben.
Er
kennt sie, ja. Also er steht auf Männer, auf Transvestiten, der Chefredakteur. Und der Junge will in diesem Park recherchieren. Da wird es so ein bisschen brisant. Ich weiß gar nicht, was Sie verraten wollen an dieser Stelle.
Ich glaube, wir haben genug erzählt, weil wir ja nicht den Mörder verraten wollen. Aber eine Sache ist mir doch sehr... Das ist das eine Element, was für mich leicht war. Ich bin Journalist, ich war Korrespondent und ich weiß, wie eine Zeitung funktioniert.
Es macht sehr Spaß, diese Dynamik,
die danach... Ja, und ich weiß auch, wie in der Zeitung die Story, das tolle Thema, wie das Leute elektrisiert und wie man dann unbedingt schreiben will und die Wahrheit sagen will. Ich weiß aber auch, dass die Wahrheit instrumentalisiert wird und dass die Wahrheit auch nur eine Story ist, bis zur nächsten Story. Und dass jeder einen Aufstieg sucht. Auch Matteo will Karriere machen. Das sagt er zwar nicht, aber er will eigentlich auch vorankommen. Und mich hat diese Welt auch interessiert. Und jeder Autor ist eigentlich faul. Er nimmt sich das, was er kennt. Wie die Mörder immer dort morden, wo sie ihre Umgebung haben, so suchen die Autoren sich das, was sie kennen und verwenden schamlos ihre Großmutter oder ihre Tanten bevorzugt oder sogar ihre Eltern für ihre Figuren oder ihre Freunde. Also sagen sie nie was. Es ist einfach so. Und das Milieu kannte ich immerhin und ich mochte die deutsch-spanische Kulturspannung, denn in der lebe ich noch heute.
Ja.
Ich liebe Spanien, aber ich habe immer ein doppeltes Gehirn. Und wer so lebt, alle kennen das, alle spanischen Kulturmenschen in Deutschland und vice versa kennen das, lieben das auch. Ich wollte mich darin baden, weil es leicht fällt. Ja? Ich wollte, das war ein Heimspiel. Und die anderen Sachen waren für mich die Horrortrips, die schwierigen Abstiege. Und wenn ich heute zurückschaue auf den jüngeren Mann, der das geschrieben hat, erkenne ich ihn kaum wieder.
Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben das nicht loslassen können von Familienthemen angesprochen. Inwiefern ist es ein Familienroman, eine Familiengeschichte?
Ich habe festgestellt, dass ich nicht über intakte Familien schreiben kann. Bei mir sind sie immer kaputt, garantiert.
Dieses, was man heute dieses Warum liegt jetzt so vorne auf der Zunge.
Naja, die eigenen Geschichten trägt man ja immer in die Bücher rein. Also ich kann keine intakten Familien beschreiben, weil ich selber keine hatte. Das ist aber sehr reiches Material und Sie sehen mich als einen vergleichsweise fröhlichen Menschen, der mit dem Material aber auch dann kräftig arbeitet. Familienromane sind am Ende für mich fast immer der Boden von allen Romanen. Hat mich immer fasziniert und wird mich immer faszinieren, weil ich glaube, in der Familie, durch die Familie, mit oder gegen die Familie, definieren wir unsere Leben. Und die einen sagen sich los und die anderen hängen dran. Aber irgendwie hängen wir alle, mehr oder weniger.
Wir hängen alle. Paul Ingendijk, ganz herzlichen Dank.
Danke sehr.
Vielen Dank. Danke auch Ihnen.
Dankeschön. Danke.
Hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.zdf.de und bei dreisatz.de/buchmesse geht's gleich weiter mit Sascha Stanicic im Gespräch mit Lucia Braun.